Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich heute hier zu diesem Gottesdienst am Osterfest. Wir freuen uns heute, diese wunderbare Botschaft, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, zu hören, zu verinnerlichen und hoffentlich auch weiterzusagen. Der Predigtext heute gibt uns einige Aufgaben zum Nachdenken zum Osterfest. Im 1. Korintherbrief Kapitel 15 beschäftigt sich der Apostel Paulus mit der Gemeinde in Korinth, die Zweifel an der Auferstehung hat. Und die Frage bleibt, worauf hoffen wir eigentlich? Herzlich danken wir, dass in diesem Gottesdienst eine große Schar mitwirkt. Ein Posaunenchor. Herzlich willkommen, der Posaunenchor aus Rittershausen. Wir freuen uns, dass er heute die Lieder begleitet und uns musikalisch unterstützt. Mein Name ist Pfarrer Eberhard Hoppe. Wir danken auch dem Jürgen Saalbach für die Begleitung an der Orgel und freuen uns, dass wir einen Wochenspruch haben für diese Woche, die uns begleiten darf in diesem österlichen Gedanken. Aus der Johannesoffenbarung 1, Vers 18. Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Lassen Sie uns ein erstes gemeinsames Lied singen, die Nummer 103 in unserem evangelischen Gesangbuch. Gelobt sei Gott im höchsten Thron. Wir singen die Verse 1 bis 6.
Thank you.
Liebe Gemeinde, ich bitte Sie, beim Gesangbuch die Nummer 747 aufzuschlagen. Dort finden wir den österlichen Psalm 118, den wir im Wechsel miteinander beten wollen. Ich werde die vorgerückten Verse lesen und bitte Sie, die eingerückten Verse zu lesen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.
Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil.
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen.
Der Herr sieht mich schwer. Aber gib mich dem Tode nicht preis.
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.
Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen.
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen.
Der Stein, den die Mauerleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.
Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen.
Gelobt sei der Herr, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid.
Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars.
Du bist mein Gott, und ich danke dir, mein Gott, ich will dich preisen.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Kommt und lasst uns den dreieinigen Gott anbeten. Bekennen unsere Verfehlungen und beten miteinander. Herr Jesus Christus, du Fürst des Lebens, vor dir bekennen wir unsere Gebundenheit in Finsternis und Tod. Du hast den Sieg errungen über alle Macht des Feindes. Wir aber rechnen oft nicht mit deinem Sieg. Du bist der Lebendige, wir aber leben oft nicht aus dir. Vergib, wo wir in unserem alten Wesen stecken geblieben sind, und lass uns durch die Kraft deiner Auferstehung erneuert werden. Dies bitten wir in deinem Namen. Herr, erbarme dich. Das Wort der Gnade wird uns zugerufen im Epheserbrief im 2. Kapitel. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, samt Christus lebendig gemacht. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christus Jesus. Darum Lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden, den Menschen ein Wohlgefallen.
Lasst uns beten. Ostern, Herr, Aufstand des Lebens gegen den Tod. Noch ist unser Leben vom Tod gezeichnet. Ostern, Aufstand der Freude gegen das Leid. Noch ist unser Leben vom Leid gezeichnet. Nur ahnend erfassen wir das Neue von Ostern. Doch wir trauen dir, Gott, zu, dass du alles verwandelst und dein Osterlicht heute durch uns leuchten lässt. Dies bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Hören wir auf die Lesung des Evangeliums nach Markus für den Ostertag. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein vorm Grabestür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Zu Ostern dürfen auch die Kerzen auf dem Altar wieder entzündet werden und wir dürfen das Licht in Jesus Christus entdecken. Während die Osterkerze jetzt vorgetragen wird, singe ich zwischendrin Christus Licht der Welt und die Gemeinde antwortet bitte: Gott sei ewig Dank.
Christus, Licht der Welt, Gott sei ewig Dank. Christus, Licht der Welt, Gott sei ewig Dank. Christus, Licht der Welt, Gott sei ewig Dank.
Es ist ein alter Brauch, dass die Christen sich am Ostermorgen grüßten mit dem Ruf: Der Herr ist auferstanden, und die Gemeinde antwortete: Er ist wahrhaftig auferstanden. Das wollen wir heute auch dreimal nacheinander machen. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Wir bekennen unseren christlichen Glauben mit den Worten der apostolischen Väter und dazu erheben wir uns. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und
an Christus Jesus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir nehmen bitte wieder Platz und singen aus dem evangelischen Gesangbuch die Nummer 100, die Verse 1 bis 5. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören den Predigtext, wie angekündigt, den der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 15 aufgeschrieben hat. Da schreibt er den Christen in Korinth: Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferweckung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist auch unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten. Er aber hat Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir alleine in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach am Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und alle Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Denn wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott sei alles in allem. Soweit der Abschnitt aus 1. Korinther 15. Und nun, himmlischer Vater, bitten wir dich um deinen guten Geist. Schenke du, dass unser Herz geöffnet wird, aber auch unser Verstand, um ein Stück darüber nachzudenken und aufzunehmen, was du uns zu sagen hast. Und mir, Herr, schenke die Freude, dein Evangelium zu verkündigen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, so haben wir es gerade in der Osterliturgie bezeugt. Aber schon damals, am Ostermorgen in Jerusalem, gab es große Zweifel, wie das mit der Auferstehung überhaupt klappen sollte. Die römischen Soldaten hatten zwar nichts mitgenommen, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes in dem Moment, wo das Geschehen vom Himmel her passierte, wie vom Schlag getroffen waren. Sie waren benommen, vielleicht sogar ohnmächtig und haben nichts mitbekommen, obwohl sie am dichtesten dran waren. Und dann haben sie gesagt, er sei gestohlen worden. Irgendeine gute Begründung muss man ja haben, wenn man dort Wache stehen soll und hinterher nichts mehr da ist, was man bewachen sollte. Die Oberen der damaligen Regierung, die haben festgestellt, da muss irgendwas suspekt gewesen sein. Wahrscheinlich haben die Jünger den Leichnam geklaut und woanders beigesetzt. War auch eine plausible Erklärung, aber damit war die Sache für sie erledigt. Wieder andere behaupten, dass alles nur ein Trick der Jünger gewesen sei, damit nicht Ruhe in die Sache von Jesus komme. Also werde so der Aufstand fortgesetzt. Und über die Jahrhunderte hinweg, liebe Gemeinde, haben wir immer wieder neue Theorien erlebt, immer wieder vage Vermutungen gehabt, bis zu wissenschaftlich angeblichen Beweisen dafür, dass Jesus gar nicht auferstanden gewesen sein konnte. Und genau solche Zweifel sind von Anfang an auch in der Urgemeinde zu finden und natürlich auch in den anderen Gemeinden, so wie zum Beispiel in Korinth. Man diskutierte dort, ist Christus wirklich auferstanden? Und was würde das eigentlich bedeuten, wenn er nicht auferstanden wäre? Und überhaupt, gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es für Verstorbene so etwas wie ein Weiterleben über den Tod hinaus? Und am Ende der Zeiten werden wirklich alle auferstehen. Fragen über Fragen, und wir könnten noch Dutzende weitere dranhängen. Paulus antwortet der korinthischen Gemeinde mit diesem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, den wir als Predigtext für das Osterfest dieses Jahres als Aufgabe gestellt bekommen haben. Und genau das ist dem Paulus ein wichtiges Anliegen. Ein erstes, was er festhalten möchte: es gibt eine Auferstehung der Toten. Wenn Christus auferstanden ist, so sagt Paulus, dann muss doch klar sein, dass auch wir auferstehen werden. Dann ist es doch ohne jede Frage, es gibt eine Auferstehung. Wenn nun einige sagen, es gäbe keine Auferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden, denn auch er ist ja tot gewesen. Dann werden auch wir nicht auferstehen, und dann wird am Ende der Zeiten auch das Reich Gottes gar nicht vollendet werden können, denn wer sollte denn noch dabei sein? Dann wäre Gott ja alleine unter sich sozusagen. Das macht doch gar keinen Sinn. Niemand würde doch behaupten, dass es so eine sinnvolle Predigt wäre. Wenn das alles nicht wäre, dann sagt Paulus, dann ist doch unsere Gemeindearbeit umsonst. Dann ist die Predigt umsonst. Dann feiern wir einen Gottesdienst, der eigentlich gar keinen Inhalt mehr hat. Dann wäre eine christliche Verkündigung gänzlich überflüssig und komplett umsonst. Es ist also von elementarer Bedeutung, ob das Ostergeschehen der Auferstehung Grundwahrheit ist oder nicht. Ohne die Auferstehung bricht jedenfalls jegliches Modell eines Lebens nach dem Tod zusammen. Dann haben wir auch keine Hoffnung mehr über den Tod hinaus. Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann brauchen wir aber hier auf dieser Erde auch nicht eine Ethik oder eine Moral, sondern dann brauchen wir einfach das, was Tiere auch haben, den Drang zu überleben, den Drang, sich fortzusetzen und den Drang, der Stärkere zu sein, damit man überlebt. Damit könnten wir getrost, ohne jegliches schlechte Gewissen, einen Sozialdarwinismus bilden, indem wir einfach mit den Ellenbogen arbeiten. Hauptsache, wir bleiben oben. Denn am Ende hört ja alles sowieso auf, wenn ihr glaubt, dass es keine Auferstehung gibt. Dann macht alles keinen Sinn, dann gibt es keine Perspektive. Am Ende gibt es ein großes schwarzes Loch, oder ein philosophisches Nichts, irgendwie so etwas, aber wir werden einfach vergehen. Nun hat sich aber gerade interessanterweise die Botschaft von der Auferstehung nicht nur als Worte, sondern auch als Theorie und als Philosophie nicht gezeigt, sondern irgendwie ist diese Botschaft von Jesus Christus so stark gewesen, dass die Jünger sich verändern ließen durch diese Botschaft. Das Leben war ihnen plötzlich so wichtig geworden und sie spürten die Kraft von Gott derartig, dass sie als schüchterne kleine Schar zur Zeit Jesus waren und jetzt plötzlich die Kraft bekamen, auf andere Menschen zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Vorneweg sind sie hinter Jesus hergegangen, jetzt sind sie vorangegangen in der Gemeinde. Sie haben ethische Kriterien vertreten, weil sie spürten, es geht nicht nur um mich und mein Ziel, sondern sie merkten, es geht um die Gemeinschaft, um das Miteinander. Wir wollen gemeinsam am Ziel ankommen. Und deshalb schauten sie auch auf die Schwachen und Alten, auf die Angeschlagenen und die, die nicht so alleine konnten und haben geholfen, wo es irgend geht. Ist das alles nur eine Philosophie? Wo kommt die Kraft her, so etwas zu tun? Wo kommt die Erfahrung her, das als etwas Gutes zu erleben? Und plötzlich merken die Jünger, merken die, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, Die Auferstehung kann man nicht beweisen, aber man kann sie erfahren. Es ist eine Kraft, die spürbar ist. Andere haben sie gehört und haben Ähnliches erlebt. Und plötzlich ging diese Botschaft in nur wenigen Jahrzehnten rund um den Globus und viele Menschen sind angesprochen worden, haben das gespürt. Und noch heute zählt die christliche Botschaft zu einer der größten Kräfte und Motivationen auf dem ganzen Erdkreis. Die Lebenswirklichkeit veränderte sich plötzlich. Eine Kraft, die trägt, die weiterhilft, die engagiert handelt, die hoffnungsvoll lebt. Eine Kraft, die sich um andere bemüht, die Schwächere sieht, die nicht den eigenen Vorteil als Nummer eins im Leben sieht, sondern die die Frage sieht, was würde jetzt Jesus tun, wenn er heute hier wäre? Diese Dinge, die waren plötzlich ein Beleg dafür, dass an dieser Botschaft etwas dran sein musste. Wenn keiner auferstehen würde, dann würde auch keiner dem Tod entkommen. Mit dem Tod wäre alles aus und vorbei. Aber das ist ja nicht das Ziel der Sache. Ein zweiter Gedanke, den der Apostel Paulus weiterentwickelt: Nun ist aber Christus auferstanden. Jetzt entwirft Paulus den Zweiflern in Korinth den Gegenentwurf. Bei allen Zweifeln, die man logisch nachvollziehen kann, ist es aber auch wichtig, sich vorzustellen: Angenommen, Christus ist auferstanden. Was hätte denn das für Auswirkungen? Dann ist das Leben doch stärker als der Tod. Dann ist Hoffnung da, wo alle anderen aufgeben. Leben über den Tod hinaus darf für die, die an die Auferstehung glauben, Gewissheit sein. Ist der Tod nicht überhaupt durch einen Menschen in die Welt gekommen? Damals im Paradiesgarten hatten Adam und Eva eher der Schlange geglaubt als den Worten Gottes. So haben sie den Zugang zum Paradies verloren und Gott musste aufgrund des Ungehorsams dem Leben ein Ende setzen, eine Begrenzung setzen und hat den Tod eingeführt, im wahrsten Sinne des Wortes. Nun ist es wieder ein Mensch, der das Leben bringt. Einer, der die Grenzen sprengt, aber hin zum Vater. Einer, der nicht nach anderen Stimmen fragt, sondern nach Gott fragt. Das öffnet das Leben. Und das nimmt die Begrenzung wieder weg. So singen wir in einem Weihnachtslied so schön: Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Ja, mit Weihnachten, allemal, mit Karfreitag und Ostern erleben wir einen Sohn Gottes in Jesus Christus, der diese Grenzen sprengen kann. Der Vater hat ihn auferweckt. Der Schöpfer hat eine Lebensperspektive geschaffen. Gott spricht nicht Worte zur Vernichtung und zum Tod, sondern Gott spricht ein Wort des Lebens und der Ewigkeit. Ostern, das heißt, Gottes Wort des Lebens ist stärker als die Schuld, die Trennung, Leid und Sorge in dieser Welt. Und deshalb hat Paulus einen dritten Gedanken. Ist aber Christus auferstanden, so werden auch die Toten auferstehen. Ganz folgerichtig setzt nun Paulus seine Argumentation fort, indem er klar macht: Wenn Christus auferstanden ist, als Erstling unter den Menschen, dann wird er am Ende alle auferstehen lassen. Dann werden am jüngsten Tag, wenn Gott sein Reich vollendet, alle seine Leute mit dabei sein dürfen. Das ist doch das Ziel. Das ist die Hoffnung, die uns trägt. Das ist die Perspektive, dass nun das Leben hier auf der Erde eben nicht sinnlos ist und letztlich dabei verloren ging. Nein, in der Osterbotschaft der Auferstehung ist die Kraft für eine lebendige Gestaltung dieser Erde beinhaltet. Wir bekommen plötzlich eine Bedeutung. Nicht nur, um uns selbst zu verwirklichen, sondern die Osterbotschaft heißt, du darfst diese Botschaft leben. Du darfst sie in deinem Leben als Ziel und Wert einsetzen. Du darfst dich mit anderen Menschen zusammen in diese Gemeinschaft Gottes hineinbegeben. Gott will das Leben. Gott erhält das Leben. Und Gott wird das Leben sinnvoll ans Ende führen, ein Ziel haben in seinem Reich. Deshalb lohnt es sich, die Osterbotschaft ernst zu nehmen, die Osterbotschaft wörtlich zu nehmen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen aus dem evangelischen Gesangbuch die Nummer 99, Christus erstanden, 3 kurze Verse. Lasst uns miteinander und füreinander beten, soweit wir können, erheben wir uns dazu. Himmlischer Vater, heute an diesem Ostersonntag kommen wir zu dir und sagen dir von Herzen Danke. Danke für das, was du in Jesus Christus getan hast. Danke für den Leidensweg, den er gegangen ist, um uns zu erlösen. Danke, dass du deinen Sohn als Kaufpreis gegeben hast, um unser Leben zu retten. Danke, dass wir in der Auferstehungshoffnung eine Kraft und eine Triebfeder spüren dürfen für unser eigenes Leben. Herr, wir bitten dich, lass uns diese Kraft immer wieder spüren, jeden Tag neu. Schenke uns, dass wir nicht aufgeben, sondern zuversichtlich auf dich schauen. Lass uns durch dein Wort immer wieder geprägt und gestärkt werden. Schenke uns, dass dein Wort immer wieder unsere Leitschnur wird und mach, dass unsere Kraft von dir her so zum Zeichen wird, dass andere spüren, dass wir aus deiner Botschaft heraus auf sie zugehen und mit ihnen Gemeinschaft suchen. Herr, wir bitten dich heute an Ostern, aber auch um diesen Frieden, den du schenkst in unser Leben, für viele andere Leben. Wir bitten dich, dass dein Friede groß wird in unseren Dörfern, in unserem Land, in unserem Kontinent. Und wir bitten dich besonders auf dieser Welt, dass dein Friede eher größer wird, was zurzeit leider nicht so aussieht. Wir bitten dich für die Kriegsherde, in denen zurzeit Menschen um ihr Leben bangen. Andere versuchen, sie zu vernichten. Wir denken an die Ukraine, wir denken an Israel und Palästina, wir denken an den Iran und an viele andere Stellen. Es ist zurzeit ein Hexenkessel auf dieser Erde. Und wir hoffen und bitten, Herr, dass er uns nicht um die Ohren fliege. Schenke du deinen Frieden. Schenke du Vernunft denen, die verhandeln können. Lass Diplomatie und Weisheit den Vorrang haben und nicht Macht und Gewalt und Egoismus. Wir bitten dich, dass die Verantwortlichen sich für ihre Menschen einsetzen, statt ihre Ziele um jeden Preis durchzusetzen. Wir bitten dich, Herr, dass dein Wort, deine Leute und deine Gemeinde gute Zeichen setzen können. Und wir bitten dich, dass letztlich du selbst deinen Frieden in dieser Welt umsetzest. So lass Ostern werden, uns miteinander an der Auferstehung freuen und miteinander diese gute Botschaft auch weitersagen. Und in einem Moment der Stille bringen wir vor Gott, was ein jeder ganz persönlich auf dem Herzen hat. Herr, wir bitten dich, höre du unser Gebet. Und gemeinsam lasst uns beten mit den Worten, die Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Der Gemeinde ist noch mitzuteilen, dass die heutige Kollekte bestimmt ist für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Gemeinden, Dekanaten und Jugendwerken. Herzliche Einladung ergeht für den Ostermontag, den morgigen zweiten Feiertag. Da haben wir in unserem Nachbarschaftsraum, in unserer Gesamtkirchengemeinde an zwei Stellen Gottesdiensten. Einmal um 10 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst in Simmersbach mit Pfarrer Brück. Und um 10.45 Uhr ist ein Familiengottesdienst in Wissenbach. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Am kommenden Sonntag findet um 9.15 Uhr in Rittershausen und um 10.30 Uhr hier in Steinbrücken Gottesdienst statt, den ich halten darf. Lassen Sie uns nun zum Schluss das Lied 106 singen. Wir singen die Verse 1 und 5. Wenn wir nun in diesen Sonntag gehen und in die kommenden Ostertage, so gehen wir nicht alleine. Gott begleitet uns durch sein Wort, er stärkt uns mit der frohen Botschaft von Jesus Christus und er ermutigt uns zu engagierten Taten der Nächstenliebe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir erheben uns und bitten um den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz und hören noch einmal den Posaunen. Allen noch ein gesegnetes Osterfest und ein herzliches Gottbefohlen. Auf Wiedersehen.
Ich habe auch schon. 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 Ich habe auch sch